Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüstewelle auf UKW 96.6 oder als Livestream im Internet. Heute mit dem zweiten Teil des Hörstücks Nelly Bly, Pionierin des Investigativjournalismus, produziert von Vanessa Lahid und Lisa Fritz im Rahmen ihrer Masterarbeit. Am Mikrofon heute Carlotta Bührer. Nachdem wir in der letzten Folge erste Einblicke in das faszinierende Leben von Nelly Bly bekommen durften, folgen wir ihr in der heutigen Ausgabe in die Metropole New York. Nach ersten journalistischen Erfolgen im Pittsburgh Dispatch hat sich Nelly Bly durch ihre zukunftsweisenden, feministischen und sozialistischen Ideen einige Feinde gemacht und ist nun auf der Suche nach einem Neuanfang. Weiterhin ist sie fest entschlossen, den Ungehörten eine Stimme zu geben und sucht beharrlich einen Weg, genau dies zu verwirklichen. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörstück Nelly Bly von Lisa Fritz und Vanessa Lahid.
Einwanderer aus Europa, Arbeiter und Unternehmer, arm und reich, drängen sich in den Straßen des Melting Pots New York City. Anfang des 19. Jahrhunderts leben am East River 90.000 Einwohner. In den 1880er Jahren sind es bereits fast 3,5 Millionen. Nach einer langen und entbehrungsreichen Reise über den Atlantik ist die Freiheitsstatue das Erste, was die Menschen sehen. 1886 wurde sie eingeweiht. Also nur ein Jahr vor Nellys Ankunft in der Metropole. Lady Liberty. Symbol für all jene, die dem Lockruf des amerikanischen Traums folgen und ihre Hoffnung in ihn setzen.
Diese Energie hier in den Straßen. Ein Skandal an jeder Ecke. Ungerechtigkeit, wohin das Auge blickt. Und doch dieser Optimismus. Ich muss diese Geschichten einfangen, so wie es die New York World tut. Oh, was ich dafür geben würde, für diese Zeitung zu schreiben.
Die New York World. Mit dieser Zeitung revolutioniert der ungarische Reporter und Verleger Josef Pulitzer den Journalismus und erfindet ab 1860 das Zeitungsschreiben neu. Er ist ein Meister darin, seine Inhalte perfekt für die Leserschaft abzupassen. Seine Zeitungen sollen günstig sein, denjenigen Gehör verschaffen, die nicht gehört werden, Unterhaltung bieten und gleichzeitig die Politik auf den Prüfstand stellen. Die Aufmachung ist reißerisch. Die Schlagzeilen springen einen in riesigen Lettern an. Die Geburtsstunde der sogenannten Yellow Press, auch bekannt als Boulevardjournalismus. In den USA ist diese Art des kommerziellen Infotainments nach wie vor sehr beliebt. Bis heute sind dort noch 90% der Medien in privater Hand. Die New York World erobert auch damals schon die Stadt im Sturm. Im Morgengrauen stehen Leserschaft und Investoren vor dem Redaktionsgebäude, um einen Anzeigenplatz in der nächsten Auflage zu ergattern. Auch in den Straßenbahnen drängen sich die Bürger, durchqueren Harlem und Manhattan, doch bekommen das Treiben auf den sandigen Straßen gar nicht mit. Sie sind vertieft in ihre ausgebreiteten Zeitungen, stecken die Nase so tief hinein, dass sie den Geruch frischer Druckerschwärze riechen können. Sie blättern mit eingefärbten Fingern durch die Seiten der Stadtgespräche, den neuesten Aufregern und hitzigen politischen Diskussionen einer ebenso hitzigen Stadt.
Also die Marktgängigkeit, ich will nicht sagen, die stand vor allem anderen, aber es musste letztendlich, also eine Reportage, die letztendlich nicht an den Mann oder an die Frau gebracht werden konnte, also sprich irgendwie von irgendeinem Medium übernommen wurde, die war halt vergeblich und deswegen war aufgrund dieser schon viel stärker oder grundsätzlich vorhandenen Privatisierung natürlich Also dieser Inszenierungscharakter oder der Rezipient oder die Rezipientin waren immer schon im Hinterkopf. Heute ist es so, dass natürlich vordergründig wir da einen Schritt weiter sind. Aber wenn man gerade die letzten 3 Jahrzehnte sich anschaut, haben wir ja auch beispielsweise in Deutschland ein ganz starkes Freelancertum im Journalismus. Und da wird auch genau das verhandelt.
Mit wenig Gepäck mietet sich die zielstrebige Journalistin 1887 ein einfaches Zimmer in der 96. Straße. Sie setzt sich sofort an die Bewerbung für die New York World. Es werden 2 Reporter gesucht, die mit einem Heißluftballon von St. Louis nach New York fliegen sollen. Doch Nellies Hoffnungen werden schnell wieder gedämpft. Sie erhält eine Absage. Die Reise sei für eine Frau viel zu gefährlich. Bestehen solche Vorurteile noch heute? Isabel Bär, Investigativjournalistin bei Funk, ARD und ZDF, berichtet von ihren Erfahrungen in den Redaktionen.
Ich denke, das Ding ist halt, dass die meisten Investigativteams halt immer noch sehr männlich geprägt sind. Also es gibt inzwischen mehr Frauen in den Teams, das ist schon mal ganz gut. Aber das kam auch erst in den letzten paar Jahren. Und das macht halt schon, also bis man dann halt eine Stelle findet in einem Investigativteam, das dauert einfach als Frau deutlich länger als das bei Männern der Fall ist, zumindest das, was ich bei Kollegen und Kolleginnen beobachtet habe. Und ja, auch dieses, dass man Frauen Investigatives nicht so zutraut, das wird besser, aber das ist auch eine Sache, die schon noch auch heute noch reinspielt. Also das dann halt heißt, naja, aber als Frau, das ist ja total gefährlich und so.
Nelly Bly bewirbt sich auch bei anderen Zeitungen und erntet ähnliche Rückmeldungen. Eine Absage nach der anderen. Und auch finanziell bereitet ihr die Situation langsam Sorgen. Ihre Rücklagen reichen nur noch für 2 Monate.
War es vielleicht die falsche Entscheidung, nach New York zu kommen? Es muss doch irgendein Thema geben, über das ich schreiben kann. Irgendwas, womit ich bei der New York World eingestellt werde.
Eines Abends sitzt sie an ihrem Tisch und durchforstet Bücher und Zeitungen. Die Kerze neben ihr ist schon fast abgebrannt. Plötzlich erhellt sich ihre Miene.
Das ist es! Ich glaube, ich hab's!
Nelly beginnt sofort mit der weiteren Recherche. Innerhalb weniger Tage stapeln sich in ihrem kleinen Apartment die Ausgaben der New Yorker Tagespresse bis an die Decke. Sie recherchiert, schreibt und schreibt, Blatt für Blatt. Plötzlich läuft alles wie von selbst. Dieser letzte Versuch muss ein Treffer sein. Am Morgen des 22. September 1887 macht sie sich auf den Weg zur Redaktion der New York World im Süden Manhattans. Dort angekommen, thront das imposante Bürogebäude in den Himmel. Beeindruckt hält Nelly einen Moment inne. Sie kann sich ein leises Raunen nicht verkneifen, als ihr Blick die verzierte Fassade mit den deckenhohen Fenstern entlang wandert. Dann steckt sie sich noch einmal ihr lockiges Haar im Nacken zurecht und geht durch das hohe, majestätisch geschwungene Eingangstor.
Guten Tag, mein Name ist Nelly Bly. Ich bin Journalistin und möchte bitte Mr. Cockerill sprechen, den Chefredakteur.
Man versucht ihr zu erklären, dass Mr. Cockerill keinen Besuch ohne Termin empfängt. Doch davon lässt sich Nelly nicht beirren. Alles oder nichts.
Vielen Dank für die Informationen, werte Dame. Doch ich bleibe hier, bis Mr. Cockerill Zeit findet.
Die Empfangsdame ist sprachlos. Nelly bleibt beharrlich und setzt sich auf den roten Stuhl neben dem Büro des Chefredakteurs. Ihre Finger umklammern die kleine lederne Handtasche auf ihrem Schoß, als wolle sie sich daran festhalten.
Ich kann es nicht fassen. Ich bin wirklich hier. In den heiligen Hallen der New York World.
Und so vergeht die Zeit. Der Abend bricht an. Ein Redakteur nach dem anderen greift sich Mantel und Hut und verlässt das Redaktionsgebäude, bis das Licht im Chefbüro das einzige ist, das den dunklen Flur beleuchtet. Dann öffnet sich endlich John Cockerills Tür. Er streckt seinen Kopf heraus und blickt skeptisch zu Nelly. Doch seine Neugierde ist gepackt.
Treten Sie doch bitte ein, Miss Nelly Bly.
So entschlossen sie bei ihrem Plan, persönlich im Büro der New York World zu erscheinen, auch war, so aufgeregt ist Nelly jetzt. In der Hoffnung, dass er ihre zitternden Hände nicht bemerkt, nimmt Nelly gegenüber Cockerill an seinem riesigen Schreibtisch Platz. Sie kommt sich vor wie eine Zwergin.
So, Miss Bly. Sie möchten also mit mir sprechen. Hartnäckig sind Sie, das muss man Ihnen lassen.
Ob sich unter dem dunklen Schnauzer des etwas untersetzten Mannes ein Lächeln regt, kann Nelly beim besten Willen nicht erkennen. Sie holt tief Luft, stellt sich kurz vor und berichtet von ihrer Vergangenheit beim Pittsburgh Dispatch. Dann unterbreitet sie ihm ihre Idee.
Mr. Cockerill, Sie kennen sicher die Psychiatrie für Frauen auf Blackwell's Island. Ich habe gehört, dass dort furchtbare Dinge geschehen. Selbst Charles Dickens schrieb vor 40 Jahren, dass er von der Atmosphäre dort schmerzlich betrübt war. Wenn das stimmt, müssen die Leute davon erfahren. Ich will mich für eine Woche einweisen lassen, verdeckt ermitteln und anschließend von all dem berichten.
Chefredakteur Cockerill kann kaum glauben, was er da hört. Solch ein Engagement hat er in seiner gesamten Karriere noch nicht erlebt. Schon gar nicht von einer gerade mal 23 Jahre alten Frau. Springt man ins Heute, hat sich in dieser Hinsicht einiges getan. Investigativ arbeitende Frauen sind keine Seltenheit mehr. Im Gegenteil.
Ich glaube, die Entwicklung ist nicht unbedingt so, dass jetzt die Redaktion sich denken, oh ja, wir müssen jetzt hier die Frauen ins Team holen, sondern dass es einfach Frauen gibt, die so gut sind, dass man an ihnen nicht mehr vorbeikommt. Das ist, glaube ich, was eine große Rolle spielt. Und das sind ja Frauen, die nicht einfach wegen der Quote da sind, sondern einfach, weil sie wirklich, wirklich gut sind. Und gerade durch diese Frauen, die es jetzt halt auch geschafft haben in solche Teams, verändert sich halt enorm viel, weil die halt auch mal unbequem sind und mal Diskussionen anstoßen, die es davor halt in manchen Teams vielleicht einfach nie gab, weil es einfach zu wenig Frauen gab oder gar keine.
Doch Chefredakteur Cockerill ist im Zwiespalt. Einerseits ist eine solche Aktion im Investigativjournalismus, auch Stunt genannt, nicht zu unterschätzen. Andererseits könnte eine derartige Geschichte Gold wert sein. Und die Konkurrenz schläft nicht. Bevor Nelly ihre Idee einer anderen Zeitung unterbreiten kann, willigt Cockerill ein. New York am 24. September 1887. Strammen Schrittes kämpft sich Nelly durch den Trubel von Manhattans Straßen. Vorbei an eleganten Kutschen, schnaubenden Pferden und eilig hastenden Geschäftsleuten. Sie steuert das Behelfsheim für arbeitende Frauen an. Hier beginnt ihr Plan, mit dem sie ihren bisher größten Fall als Investigativjournalistin antreten will. Eine Nacht in der Herberge sollte hoffentlich reichen, um für genügend Aufruhr zu sorgen, sodass man Nelly zumindest der Behörde vorführt. Unter dem Namen Nelly Brown stellt sie sich bei der Leiterin des Frauenheims vor. Miss Stannard, eine füllige Dame mit ergrautem Haar und strenger Hornbrille, kann ihr lediglich ein Gemeinschaftszimmer anbieten. Was für andere fehlenden Komfort bedeutet, kommt Nelly äußerst gelegen. Je mehr Menschen sie für verrückt halten, desto höher die Chance, bald eingewiesen zu werden. Mit Erfolg. Nelly treibt es schon am Abend im spartanisch eingerichteten Speisesaal so weit, dass die anderen Frauen unruhig werden.
Hast du das neue Mädchen gesehen?
Ich glaube, sie ist verrückt.
Wie sie jetzt die ganze Zeit die Wand anstarrt.
Ihre Zimmergenossin weigert sich, mit ihr in einem Raum zu schlafen. Auch Miss Stannard wird langsam skeptisch und bittet Nelly, am nächsten Morgen das Heim zu verlassen. Doch, sie protestiert.
Ich wurde beraubt! Jemand muss mir helfen! Jemand hat mein Gepäck gestohlen! Die Stannard! Ich hab sie gesehen, wie sie mein Gepäck gestohlen hat!
Die Heimleiterin hat schon vieles erlebt. Doch das übertrifft alles. Sie fühlt sich gezwungen, die Polizei zu rufen. Miss Brown war doch ohne Gepäck erschienen. Sie scheint ganz offensichtlich den Verstand verloren zu haben. Bisher läuft alles nach Plan. Auf der Polizeistation wird Nelly verhört und anschließend einem Richter vorgeführt. Der große Gerichtssaal wirkt durch seine holzvertäfelten Wände elegant und warm. Und auch Nellys Erscheinung zieht Blicke auf sich. Ihr Gesicht ist verdeckt mit einem schwarzen, zarten Schleier. Fast schon von mysteriöser Anmut. Judge Ford, ein großer Mann mit glatt rasiertem Gesicht und großen braunen Augen, tritt langsamen Schrittes in den Saal und beginnt mit der Anhörung.
Bitte erheben Sie
Trotz
sich.
Seiner stolzen und strengen Erscheinung klingt seine Stimme erstaunlich weich. Wider Erwarten möchte er Nelly vor dem Schicksal, das ihr droht, bewahren. Nach all den Männern, die ihr im Laufe ihres Lebens schon in den Rücken gefallen waren, zeigt nun ausgerechnet der Richter Sympathie gegenüber Nelly. Damit hatte sie nicht gerechnet. So soll die New Yorker Presse über das verwirrte Mädchen berichten, um Verwandte oder Freunde ausfindig zu machen. Nellys Anspannung steigt. Droht ihr Vorhaben zu scheitern?
Wenn mich irgendwer erkennt, war alles umsonst. Ich kann nur hoffen, dass ich hier in New York noch nicht so bekannt bin wie in Pittsburgh.
Auf die Fahndungsanzeigen gibt es bisher keine Rückmeldung. Nelly bleibt also weiter unentdeckt. Judge Ford hat keine andere Wahl, als sie in das Bellevue-Hospital einzuweisen. Ein solcher Fall gehört in die Abteilung für Geisteskranke. Die zumeist letzte Instanz vor der Psychiatrie. Stunden vergehen, während Nelly auf einer klapprigen Arztliege wartet. Ein Blick durch das winzige Fenster zeigt ihr, dass sich bereits Nebel über die vereinzelten Lichter der Stadt gelegt hat. Nellys Unbehagen wächst. Die sonst so kahle Betonwand schmückt ein Gemälde, dessen Landschaft mit ihren leuchtend grünen Tälern, sanft geschwungenen Hügeln und breiten Flüssen erinnert sie an ihre Kindheit. Mit diesem Gedanken versucht sie, sich abzulenken, als ein junger, schlaksiger Mann in viel zu großem Arztkittel eintritt. Mit seinen kalten Händen und einem groben Griff fühlt er ihren Puls und prüft ihre Augen. Dabei spielt ihr etwas völlig Unerwartetes in die Karten. Ihre Kurzsichtigkeit. So deutet der Arzt die erweiterten Pupillen als ein Zeichen für Drogenkonsum. Eine junge Frau, offenbar psychisch gestört und zudem unter Einfluss von Drogen? Außerdem gibt sie vor, sich weder an ihren Namen noch an ihre Herkunft zu erinnern. Erneut spielt Nelly ihre Rolle so gut, dass der Arzt kurzerhand aufsteht und zur Krankenschwester gewandt die Diagnose stellt. Demenz.
Demenz? Ich fasse es nicht. Ich sollte vielleicht Schauspielerin werden. Er in jedem Fall sollte kein Arzt sein. Wie vielen anderen Patienten wird er wohl auch eine Fehldiagnose gestellt haben?
Nelly soll an einen Ort verlagert werden, an dem sie entsprechend gepflegt wird. Blackwell's Island. Nelly scheint ihrem Ziel immer näher zu kommen. Noch zwei nahezu schlaflose Nächte verbringt sie im kargen Krankenhaus, ehe zwei halbwüchsige Aufseher, die Journalistin, mit weiteren Patientinnen an den Hafen am East River bringen. Der kühle Herbstwind bringt das kleine Boot zum Schwanken. Ob das der Grund für ihre Übelkeit ist? Oder ob sich nun einfach die Strapazen der letzten Tage bemerkbar machen? Das kann mittlerweile nicht einmal mehr Nelly selbst deuten. Die kleine Kajüte riecht nach Erbrochenem. An den Wänden hängen verblichene Zeichnungen von New Yorks Sehenswürdigkeiten. Nellies Blick schweift über die Gesichter der anderen Frauen. Erschrocken macht sie eine erste Beobachtung. Der Großteil der anderen Frauen scheint wie sie vollkommen bei Verstand zu sein. Ihre Vermutung im Krankenhaus hat sich bestätigt. Sie beherrschen lediglich kein Englisch, sind überarbeitet oder körperlich schwach. Und dennoch droht jeder von ihnen dasselbe fatale Schicksal. Als das Boot anlegt, ragt das herrschaftliche L-förmige Bauwerk des Blackwell's Asylum in den mittlerweile dunklen Himmel. Die Frauen werden wie eine Viehherde über den schlammigen Pfad hin zum Eingang der Anstalt getrieben, der die Architektur eines Oktagons aufweist. Zwei Treppen, links und rechts, führen hoch zu einem mit Säulen geschmückten Balkon. Von außen wirkt das Gebäude prachtvoll und elegant. Umso überraschender die Trostlosigkeit im Inneren. Nellie betritt die kalte Eingangshalle und wirft einen letzten Blick durch die sich schließende Metalltür. Und so erreicht Nellie nur wenige Tage später, am 25. September 1887, Blackwell's Island. Nach all der Aufregung in der Herberge, dem Verhör beim Richter und dem Schauspiel vor den Ärzten ist sie am Ende ihrer Kräfte. Zusammen mit den anderen Neuankömmlingen betritt Nellie die große Eingangshalle der Psychiatrie. Unsicher schaut sie sich um. Ein kahler Raum mit gelben Bänken, von denen die Farbe in Fetzen absplittert. An den Wänden befinden sich etwa einen Meter über dem Boden vergitterte Fenster. Die Halle füllt sich, als die Frauen zum Abendessen gerufen werden. Abendessen, wenn man es so nennen kann. Ihnen wird jeweils eine einzige Scheibe trockenes Brot vorgesetzt, bestrichen mit ein wenig angelaufener, ranzig riechender Butter. Der Anblick der anderen Frauen trübt Nellies Erfolg, es auf die Insel geschafft zu haben. Manche wirken verängstigt und hilflos. Andere stehen teilnahmslos und verloren im Raum. Eine ältere Frau wiederum wippt summend mit ihrem Kopf. Eine nach der anderen wird zur Erstuntersuchung in das Zimmer gerufen. Die Tür bleibt dabei geöffnet. Nellie kann alles beobachten. Auf der Liege sitzt Tilly Mayard. Nellie kennt sie noch aus dem Bellevue-Hospital. Dem Mädchen mit den schulterlangen, pechschwarzen Haaren laufen Tränen über das schmale, blasse Gesicht.
Ich gehöre hier nicht hin!
Sie klagt, dass das alles doch offensichtlich nichts weiter als ein schreckliches Missverständnis sei.
Ich habe einfach nur Kopfschmerzen.
Und Tilly ist nicht die Einzige.
Ich gehöre hier nicht hin.
Viele der Frauen versuchen, ihre Situation zu erklären oder klarzumachen, dass sie lediglich erschöpft, aber durchaus bei vollem Verstand sind. Doch keine der Schwestern macht sich die Mühe, ihnen zuzuhören. Auch ein zierlicher Rotschopf versucht, sich im gebrochenen Englisch zu erklären.
Verstehen Sie doch. Ich bin nicht verrückt.
Und auch Luise Schanz aus Deutschland. Dort drüben.
Nicht verrückt.
Die Ärzte in ihren weißen Kitteln reißen sie aus ihrem Alltag. Weisen sie ein, sperren sie hinter Gitter. Ohne dass man ihr das Warum oder Wieso in ihrer eigenen Sprache erklärt.
Doch das Schicksal der Frauen ist besiegelt. Eine Einweisung in die Anstalt auf unbestimmte Zeit.
Was für eine Frau. Sich freiwillig und mit nicht mehr als dem Wort eines nahezu Fremden in eine solche Extremsituation zu begeben, erfordert einen Mut und eine Willenskraft, von der wir uns sicher alle eine Scheibe abschneiden können. Nellie Bly war nicht nur Pionierin auf dem Bereich des investigativen Journalismus, sie ist auch eine Galionsfigur der feministischen Bewegung und eine wandelnde Lektion darin, Ungerechtigkeiten nicht zu akzeptieren und unsere eigenen Fähigkeiten niemals zu unterschätzen. In diesem Sinne habe ich für euch etwas Musik mitgebracht, die Nellie Bly vielleicht gefallen haben könnte, wenn sie 100 Jahre später gelebt hätte. Hier ist für euch Nancy Sinatra mit ihrem Erfolgshit »These Boots Are Made for Walking«.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin',
you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ah!
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle. Unser Thema heute: Nelly Bly, Pionierin des Investigativjournalismus, ein Hörstück von Lisa Fritz und Vanessa Lahid. Unsere Protagonistin befindet sich selbst eingewiesen im Asylzentrum für nervenkranke Frauen auf Blacksville Island, um die Missstände dort zu enthüllen. Blacksville Island heißt seit 1973 Roosevelt Island. Die Insel liegt im Hudson River zwischen den New Yorker Stadtteilen Manhattan und Queens. Und im Jahre 1887 bedeutet ein Leben auf der Insel ein Leben in Furcht und Schrecken. Und genau da steigen wir jetzt wieder ein, in das aufregende Leben von Nelly Bly.
Abends um 8 werden die Patientinnen in das Badezimmer gescheucht. Der Reihe nach müssen sie splitterfasernackt in eine eiskalte Badewanne steigen. Im Wasser sammelt sich schon Dreck und Haare. Nelly erfährt am eigenen Leib, wie die Frauen ihre Würde an der Türschwelle zurücklassen müssen. Als sie selbst an der Reihe ist und nur noch ihre Unterhose trägt, wehrt sie sich.
Nein, die werde ich nicht auch noch ausziehen.
Widerstand ist zwecklos. Grob wird ihr auch das letzte Stück Kleidung heruntergezogen und angeordnet, in die Wanne zu steigen. Eine Patientin, die wirr mit sich selbst redet, soll Nelly mit einem harten Schwamm am ganzen Körper und im Gesicht schrubben. Die Lauge brennt in Nellys Augen, als ihr plötzlich ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet wird. Nelly schnappt nach Luft. Man zieht sie aus der Badewanne und steckt sie pitschnass in einen Kittel. Nelly zittert am ganzen Körper, doch die Pflegerin verwehrt ihr wärmere Kleidungsstücke und schickt sie auf ihr Zimmer. Schlafenszeit. Vor den Türen marschieren die ganze Nacht die Schwestern entlang. Die Schritte ihrer schweren Schuhe durchdringen die Wände. Das Klimpern der vielen Schlüssel an den Gürteln erinnert Nelly an die Freiheit und an das Eingesperrtsein. Hin und wieder hört sie einen gellenden Schrei oder herzzerreißendes Wimmern. Zu jeder Stunde schließen die Wärterinnen die massiven Eisentüren auf, um die Patientinnen zu kontrollieren. An Schlaf ist nicht zu denken. Zum Frühstück am ersten Morgen erhalten die Insassinnen Haferschleim mit Melasse und ein schimmliges Stück Brot. Egal ob morgens oder beim Abendessen, die Frauen müssen mit den Händen essen. Besteck ist nicht gestattet. Frauen ohne Zähne können manches Essen nicht einmal zu sich nehmen. Nelly probiert eine Portion des Haferschleims, doch bekommt nichts herunter. Als sie vom Brot abzubeißen versucht, entdeckt sie eine Spinne im Teig.
Mich überrascht hier gar nichts mehr. Abgesehen vom Essen sind auch die Behandlungsmethoden absolut menschenverachtend. Nachher müssen wir bestimmt wieder warten. Ich traue den Schwestern alles zu.
Bei der Behandlungsmethode des Wartens dürfen sich die Frauen stundenlang weder bewegen noch sprechen. Jedes noch so kleine Zucken wird von den Schwestern mit einem Schlagstock korrigiert. Es wirkt fast, als wollten sie sicherstellen, dass auch wirklich alle Frauen irgendwann verrückt werden. Und dieser Spott und diese Häme, mit denen die Ärzte und Pflegerinnen ihnen begegnen. Am Abend schreibt Nelly in ihrem Notizblock:
Ich möchte sehen, welcher gesunde Mensch nicht durchdrehen würde, wenn er von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends mit geradem Rücken auf steinharten Bänken in einer eiskalten Halle sitzen müsste. Ohne jegliche Beschäftigung. Jeder würde hier innerhalb kürzester Zeit zu einem geistigen und körperlichen Wrack werden. Ich glaube, ich bin hier etwas noch Größerem auf der Spur, als ich dachte.
Am Am fünften Tag wird den Patientinnen ein Spaziergang gestattet. Für einen kurzen Moment genießt Nelly den frischen Herbstwind und den Anblick des Laubes, das den Boden des Vorhofs in voller Farbenpracht bedeckt. Die schwarzhaarige Tilly und Luisa aus Deutschland heben die Blätter auf und halten sie lächelnd gegen das Sonnenlicht. Hunderte Äderchen bahnen sich ihren Weg durch die großen Ahornblätter. Ein bisschen wie die Flüsse durch Nellys vertrautes Pennsylvanien. Für einen Moment vergisst sie, wo sie ist, bis sich direkt vor ihr eine verstörende Szene auftut. Eine Gruppe von über 50 Frauen zieht einen Karren hinter sich her. Allesamt sind sie mit Ledergürteln an den Hüften an einem einzigen Seil zusammengeschnürt. Auf dem Karren befindet sich ein Käfig aus Metall. Zwei Frauen sitzen im Inneren und geben wirre Laute von sich. Sie rütteln an den Gitterstäben, um sich zu befreien. Tilly flüstert Nelly zu. Die Frauen auf dem Karren seien die gefährlichsten Insassen der Anstalt. In diesem Moment fletscht die Ältere ihre Zähne, während die Jüngere Nelly aus hohlen Augen erst anstarrt und dann hysterisch zu lachen beginnt. Nelly ist wie versteinert. Sie kann ihren Blick kaum von der erschreckenden Szenerie lösen. Es vergeht einige Zeit, bis das Gespann der 50 Frauen an ihr vorbeigezogen ist. Dann befiehlt die Oberin den Frauen in den Zellblock zurückzukehren. Kurz vor dem Eingang bleibt Nelly einen Moment stehen. Ein Spruch, der auf dem Tor der Anstalt verewigt ist, erhascht ihre Aufmerksamkeit.
Solange ich lebe, hoffe ich.
Doch an diesem Ort, das realisiert Nelly, gibt es keine Hoffnung. Die Behandlungsmethoden werden mit jedem Tag extremer. Nelly wird immer mehr bewusst, in welcher Hölle sie sich hier befindet. Anfangs war ihr beim Anblick der Hämatome, Kratzspuren und kahlen Stellen am Kopf der anderen Frauen ganz schwindelig geworden. Was Nelly inzwischen aber fast noch mehr beängstigt, sind die psychischen Qualen, denen die Patientinnen ausgesetzt sind. Einige von ihnen bekommen eine Mischung aus Chloralhydrid und Morphium verabreicht. Dieser Drogencocktail scheint den Verstand der Frauen vollkommen zu vernebeln. Außerdem haben sie starken Durst. Doch die Pflegerinnen verweigern selbst den kleinsten Schluck Wasser, um die Frauen gefügig zu machen.
Was, wenn ich hier selbst noch verrückt werde? Ich bin nun schon 9 Tage hier. 2 Tage länger, als mit Cockerell vereinbart war. Doch ich muss auf ihn vertrauen. Wenn alles nach Plan läuft, werden er und seine Leute mich schon bald wieder hier rausholen. Wenn alles nach Plan läuft. Es war schwierig, hier hereinzukommen. Doch was, wenn es noch viel schwieriger wird, überhaupt wieder herauszukommen?
Diese Frage stellt sich auch Chefredakteur Cockerell im Büro der New York World. Angespannt zieht er an seiner Pfeife und läuft rastlos im Zimmer auf und ab. Vor ihm auf dem Ledersessel sitzt der Firmenanwalt der Zeitung, Peter A. Hendricks. Ein kräftiger Mann mit blondem, mittig gescheiteltem Haar und einem sichelförmigen Muttermal unter dem linken Auge. Hendricks Mund zuckt nervös, als Cockerell vor ihm stehen bleibt und aufgebracht gestikuliert.
Sie haben versprochen, sich rechtzeitig um die Entlassung von Miss Bly zu kümmern. Sie kennen doch selbst die Gerüchte über Blackwell's Island. Ich kann es dem Mädchen nicht zumuten, dort noch länger auszuharren.
Versuchen Sie einmal, jemanden aus dieser verdammten Psychiatrie zu holen. Meine Briefe gehen scheinbar ins Leere. Und selbst als ich persönlich dort war, wurde ich mit fadenscheinigen Ausreden abgewiesen. Es wirkt fast, als würde man dort überhaupt nicht wollen, dass jemand freikommt.
Und trotz allem gilt die Psychiatrie offiziell als eine Einrichtung, die Frauen bei der Heilung seelischer Beschwerden helfen soll. Wohlgemerkt finanziert mit den Steuergeldern der Bürger.
So langsam wird mir klar, was der wohl einzige Zweck dieser Hölle hier ist. Diejenigen wegzusperren, die als verrückt wahrgenommen werden und somit nicht als vorzeigbar in der Gesellschaft gelten.
Geheilt wird hier keiner. Stattdessen sind die Frauen völlig wehrlos ihrem Schicksal ausgeliefert. Es ist eine Schande. Diejenigen, die so etwas ermöglichen, gehören weggesperrt.
Denn wenn herauskommt, wer Nelly wirklich ist, dann steht nicht nur ihre Karriere als Investigativjournalistin auf dem Spiel, sondern auch ihr Leben.
Die Muckraker waren Einzelkämpfer, die zwar für Zeitungen geschrieben haben, aber die immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was die gemacht haben. Sie mussten mit Repressalien rechnen, weil sie sich eben mit den stärksten Personen im Land angelegt haben. Das sind wirklich Vorbilder für den Journalismus bis in die Gegenwart hinein.
Nelly denkt zurück an die laienhaften Übungen vor dem Spiegel ihres Apartments in der 96. Straße. Über den Punkt, bloßes Schauspieltalent zu beweisen, ist sie längst hinaus. Ihr Beruf als Journalistin verlangt von ihr einen Kraftakt, auf den sie keine Übung der Welt hätte vorbereiten können. Es ist Abend geworden. An diesem 9. Tag sitzt Nelly in ihrem winzigen Zimmer. Sie notiert wie üblich ihre Beobachtungen. Schläge mit dem Besenstiel. Isolation, Ausreißen von Haaren. Nelly ist erschöpft. Ihr Blick schweift durch den Raum. Überall Kratzspuren und Schimmel an den Wänden. Wie sehr sie die Freiheit, die Normalität vermisst. Doch das massive Eisengitter am Fenster lässt die Aussicht nach draußen nur noch erahnen. Und wenn hier in der Anstalt ein Feuer ausbrechen würde, denkt sie sich, dann wären 1600 Frauen verloren. Aber sind sie das nicht sowieso? Oktober 1887. Der Herbsthimmel über New York ist wolkenverhangen. Erste Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg hinunter auf Blackwell's Island auf dem East River. Es ist 6.30 Uhr. Nelly wälzt sich unruhig in ihrem Bett in der Anstalt. Sie hat einen Albtraum. Ihre Mutter Mary Jane steht vor ihr. Plötzlich stürmt Stiefvater John Ford in den Raum. In der Hand hält er einen Revolver. Schwankend lallt er unverständliche Worte.
Ich krieg dich, Mary Jane!
Nelly kann ihn nicht aufhalten. Ein Knall.
Nein!
Pulverdampf.
Mutter!
John Ford hat Nellys Mutter erschossen.
Mutter!
Direkt vor ihren Augen.
Mach auf! Mach bitte auf!
Mary Jane fällt auf eine weiche Decke aus Nellys unzähligen Blackwell's Island Notizen. Blutstropfen verwischen die schwarze Tinte. Nelly blickt auf und sieht, wie John die Pistole nun auf sie richtet. Sie ist wie gelähmt. Dann schreit irgendwer ihren Namen.
Miss Nelly Brown, aufstehen! Es wird nach Ihnen verlangt. Am Empfang wartet ein Herr auf Sie.
Etwa ein Arzt? Oder wieder einmal einer dieser gänzlich inkompetenten Psychologen? Gedankenverloren folgt Nelly der Pflegerin. Der Albtraum steckt ihr noch in den Knochen. Nelly fühlte sich so machtlos. Ein paar Schritte weiter und sie gelangt in die Eingangshalle. Dort sitzt ein Mann. Plötzlich ist Nelly hellwach. Er trägt keinen Kittel, sondern einen braunen Filzmantel. Ein eleganter Hut wirft einen Schatten über das Gesicht. Dennoch sticht Nelly sofort sein sichelförmiges Muttermal ins Auge. Nellys Herz klopft bis zum Hals. Der Mann nimmt seinen Hut ab und streckt ihr freundlich seine Hand entgegen.
Guten Tag, Miss Brown. Mein Name ist Peter A. Hendricks. Ich bin Anwalt. Ihre Eltern schickten mich, um Sie mit sofortiger Wirkung aus der Psychiatrie zu entlassen.
Thank you. Nelly beginnt zu verstehen. Der Mann muss zu Cockerells Leuten gehören. Endlich! Sie hatte selbst fast schon nicht mehr daran geglaubt. Nach 10 Tagen auf Blackwell's Island hat Nelly genug erlebt und gesehen, um den Wahnsinn zu beweisen und ihm hoffentlich ein Ende zu setzen. Während Hendrix sich um die Formalitäten kümmert, begibt sie sich in den Vorgarten. Die anderen Patientinnen haben gerade Freigang. Eine Träne rollt Nelly über die Wange, als sie sich von den anderen Frauen verabschiedet. Die Frauen von Blackwell's Island waren ihr in dieser kurzen Zeit ans Herz gewachsen. Nun muss sie sie zurücklassen.
Meine Freiheit habe ich zurück. Aber was passiert mit Tilly, Luise und all den anderen? Das Schicksal, das einem hier blüht, ist schlimmer als der Tod. Nicht vorzustellen, wie es ist, wenn man hier Monate oder gar Jahre gefangen ist.
Diese Gedanken beschäftigen Nelly auch noch Tage später, als sie längst wieder auf dem Festland und in ihrem vertrauten Apartment in Manhattan ist. Ruhe kehrt dennoch keine ein. Schon 3 Tage nach ihrer Entlassung berichten die großen Zeitungen, dass das mysteriöse Findelkind entlassen worden sei. Einige tönen sogar, dass die erstklassige therapeutische Behandlung das Mädchen geheilt habe. Nelly hat keine Zeit zu verlieren. Sie muss einen ersten Artikel über die Psychiatrie veröffentlichen, bevor ans Tageslicht kommt, dass sie sich zum Schein hat einweisen lassen und ihr möglicherweise eine Verhaftung droht. Hinter den Gittern der Irrenanstalt. So lautet der erste Teil von Nellys Reportage, die die New York World am 9. Oktober 1887 abdruckt. Ein zweiter Artikel folgt einige Tage darauf in der beliebten Sonntagsausgabe. Und die junge Journalistin lässt dabei kein einziges Detail aus. Sie bezeichnet die Psychiatrie auf Blackwell's Island als menschliche Rattenfalle. Wieder einmal sorgen Nellys Artikel für Aufsehen. Diesmal in einem Ausmaß, das sie und auch Cockerell so zuvor noch nicht erlebt hatten. Die Verkaufszahlen der Zeitung explodieren. Sogar die Konkurrenzblätter drucken Teile ihrer Reportage ab. Ihre ehemalige Kollegin, Bessie Bramble, lobt Nelly in höchsten Tönen.
Nelly Bly demonstriert, dass es mittlerweile nicht mehr nur Männer schaffen, ausgezeichnete journalistische Arbeit zu leisten. Auch Frauen mit Talent gelingt es, hervorragende Reportagen zu verfassen. Nelly Blys Reihe über Blackwell's Island ist ein journalistisches Husarenstück. Oh, solche Worte der Anerkennung. Aus dem Mund meines größten Idols.
Selbst der legendäre Joseph Pulitzer bezeichnet sie als eine brillante und kühne Journalistin. Nelly ist gerührt und voller Stolz. Was sie aber am glücklichsten macht, ist, dass ihre Reportage eine Debatte über die Qualität von öffentlichen Einrichtungen auslöst. So wird auch für Blackwell's Island ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, vor dem Nelly vor Ort aussagt. Ganz wohl ist ihr bei dem Gedanken nicht, doch sie denkt an Tilly und Luise. In Gedanken malt sie sich aus, wie sie ihnen vielleicht sogar persönlich die frohe Botschaft überbringen kann. Als Nelly einige Tage darauf auf Blackwell's Island erscheint, erfährt sie jedoch etwas Schockierendes. Ausgerechnet ihre beiden liebsten Leidensgenossinnen sollen spurlos verschwunden sein. Sie kann sich schon denken, was das bedeutet. Nach der Anhörung tritt Nelly hinaus in den Vorgarten, wo ihr Blick auf das bunte Herbstlaub fällt. Ein Windstoß wirbelt die Blätter auf. Fast tänzelnd fliegen sie hoch in den Himmel und treiben über das silbergraue Wasser des East Rivers. Traurig blickt sie ihnen hinterher und nimmt in Gedanken Abschied von ihren Freundinnen.
Jetzt muss sie sich auf all die guten Dinge konzentrieren, die sie erreicht hat. Innerhalb kurzer Zeit leitet die Regierung tiefgreifende Reformen ein. Sie sollen die medizinische Versorgung und die Betreuung in Psychiatrien verbessern. Sage und schreibe, $1 Million will der Staat nun pro Jahr zur Verfügung stellen. Deutlich mehr als jemals zuvor. Und im Rahmen dieser öffentlichen Debatte werden nicht nur Psychiatrien unter die Lupe genommen, sondern auch Gefängnisse, Krankenhäuser und Wohnheime. All das, angestoßen durch den Mut und den eisernen Willen einer einzigen Frau. Einer Frau, die sich noch wenige Jahre zuvor selbst so oft völlig verloren gefühlt hatte. Und ihr Eifer trägt weitere Früchte. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr wird sie in der Redaktion der New York World fest angestellt. Ihre Erlebnisse in der Psychiatrie erscheinen noch im selben Jahr, 1887, sogar als Buch. Es trägt den Titel 10 Tage im Irrenhaus. Dessen Tantiemen und ihre Festanstellung ermöglichen es Nelly, gemeinsam mit ihrer Mutter in eine Wohnung an der Upper West Side zu ziehen. Die junge Frau hat endlich erreicht, wofür sie so hart gekämpft hat. Sie ist unabhängig. Mit ihrer waghalsigen und unkonventionellen Reportage über Blackwell's Island hat sich Nelly Bly einen Namen als Investigativjournalistin gemacht. Auch in den darauffolgenden Jahren scheut sie keine Risiken, um Missstände aufzudecken und für Gerechtigkeit zu sorgen. Nelly berichtet über die schlechte Behandlung von Dienstmädchen, deckt einen Korruptionsskandal im New Yorker Parlament auf und recherchiert verdeckt zu Themen wie Zuhälterei und Kinderhandel. Jeder einzelne Artikel trägt ihren Namen, prominent in der Überschrift. Nelly Bly wird zur Ikone. Sie hört die Geschichten anderer und schreibt damit selbst Geschichte. Im Jahr 1890 gelingt der Journalistin dann sogar ein Rekord. In Anlehnung an Jules Vernes Roman »In 80 Tagen um die Welt« tritt sie allein und ohne männliche Begleitung eine fast 33.000 Kilometer lange Reise an. Ihre Stationen? England, Italien, Hongkong, China, Japan und zurück in die USA. Das alles in nur 72 Tagen. Sie sorgt für ein Medienspektakel und erlangt internationale Bekanntheit. Ganz besonders für Frauen wird Nelly zum Idol. Trotz Nelly Blys langer Skepsis hat sie sich in der Zwischenzeit in einen amerikanischen Geschäftsmann verliebt. Robert Seaman. Die beiden heiraten 1895. Nelly tritt in das Unternehmen ihres Mannes ein, ist erfinderisch und patentiert die Produktion von Stahlgefäßen. Doch auch dem Journalismus bleibt sie weiterhin treu. So berichtet sie während des Ersten Weltkrieges als erste Journalistin von der Ostfront. Die letzten Lebensjahre in den 1920ern verbringt sie in ihrem geliebten New York. Jeden Morgen steht sie am Fenster und blickt hinunter zur Park Road Chatham Street, wo sich die Redaktionsgebäude der großen Zeitungen aneinanderreihen. Sie beobachtet, wie mehr und mehr junge Frauen dort ein- und ausgehen. Dann nimmt sie einen großen Schluck ihres schwarzen Kaffees und lächelt zufrieden. Nelly Bly hat es geschafft. Sie hat Meilensteine gesetzt für die Gerechtigkeit, für die Gesellschaft und die Rolle der Frau. Und ganz besonders für den investigativen Journalismus.
Das war Nelly Bly, Pionierin des Investigativjournalismus. Ein Hörstück von Lisa Fritz und Vanessa Lahid. Die SprecherInnen und ihre Rollen. Erzählerin Lisa Cardinale. Nelly Bly, Runa Marold. Nelly Bly in jungen Jahren, Vanessa Fatto. Erasmus Wilson, Ulrich Hägele. René Lahid, George Madden. Schaffner, Moritz Weckerlin. John Cockerill, Oliver Lichtwald. Peter A. Hendricks, Moritz Weckerlin. Tilly Meyert, Vanessa Lahid. Schwester 1, Louise Schanz. Schwester 2, Lisa Fritz. Wissenschaftliche Beratung, Oliver Bittloh, Isabel Bär und Dr. Georg Schild. Ton und Technik, Klaus Klein und Kolja Torsch. Schnitt, Vanessa Fatto und Lisa Fritz. Regie, Ulrich Hägele. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikroeuropa 2024. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. An den Reglern saß heute Valentin Sturm. Vom Mikrofon verabschiedet sich Carlotta Bührer. Und damit einen schönen Nachmittag euch und bis nächste Woche bei Radio Mikroeuropa.